Deutschlandfunk Kultur. Das Feuilleton im Radio.
Mit Anke Schäfer und zu Gast in dieser Mittagsstunde Ulrich Kuhn, Intendant des Deutschen Theaters in Berlin und auch Präsident des Deutschen Bühnenvereins. Ich freue mich, dass Sie da sind, Herr Kuhn. Hallo.
Ich freue mich auch, dass ich da bin. Hallo.
Sie kommen aus dem Büro, haben Sie mir eben erzählt, und Sie hatten heute schon ein Zoom-Meeting. Da habe ich mich natürlich gleich gefragt, ob Sie sich einen schönen Hintergrund kreiert haben, so einen Sandstrand oder das Universum im Hintergrund.
Ich bin da nicht so fantasievoll. Wie die meisten sitze ich da vor meiner Bücherwand. Das ist schön divers, ne, weil man viele Bücher sieht und also für mich der optimale Hintergrund.
Mhm, der dann auch zeigt, dass Sie eben natürlich belesen sind als Theatermann.
Genau,
und so.
Genau, ja. Ein bisschen angeben.
War es denn ein gutes Meeting?
Ja, war gut strukturiert und war knapp und ergebnisorientiert. Man stellt schon fest, dass man sich sehr gewöhnt an diese Arten von Begegnungen. Ich habe da vorher gar nichts davon gehalten und habe es jetzt gelernt und finde es doch sehr sinnvoll. Allerdings ist es nicht so sinnvoll, wenn man Ideen generieren will. Da muss man, finde ich, beieinander sitzen und auch so sich Zeit nehmen und in die Luft gucken. Aber wenn man Strukturen bedienen will und Entscheidungen fällen will, dann ist es ganz gut. Also insofern zielführend.
Okay, genau, zielführend. Aber man guckt nicht in die Luft. Ne? Man überbrückt die Pausen sofort mit neuen Worten. Ja. Man lässt so keinen Spielraum.
Genau, man muss es auch richtig leiten, weil wenn man in einem Raum sitzt, spürt man ja, wenn jemand was sagen will oder wenn jemand sich nicht traut, was zu sagen. Das spürt man natürlich an diesen Bildschirmen nicht. Das ist schon auch ein bisschen entfremdet alles. Deswegen muss man selber gut strukturieren, aber dadurch entstehen natürlich nicht diese schönen Nebenwege, die man im Theater natürlich sehr schätzt.
Mhm. Und auch braucht.
Und auch braucht,
um kreativ zu sein, ja. Die Themen des Tages sind unsere Themen natürlich auch in dieser Mittagsstunde. Wir sprechen gleich über den sogenannten Abstimmungsgipfel im Kanzleramt und die Frage, ob der denn überhaupt noch Sinn macht, weil ja so viele Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten schon vorgeprescht sind. Natürlich findet auch dieser Gipfel per Video statt. Zur Stunde berät die Kanzlerin mit den Ministerpräsidentinnen und den Ministerpräsidenten der Länder, wie es denn weitergehen soll in Sachen Lockerungsstrategie, in Sachen Corona. Eine Videokonferenz, von der sich manche fragen, ob die denn noch Sinn macht, wenn doch viele Länder ihre Exit-Pläne schon vorgestellt haben. Es gibt ja eigentlich kaum mehr was abzustimmen, sagen manche. Und das würde die Kanzlerin düpieren und Deutschland insgesamt schaden. So liest man manche Kritiken. Sehen Sie das auch so, Herr Kuhn?
Ja, wahrscheinlich muss man es, dialektisch sehen. Die Kanzlerin und Berlin hat in dieser Krise doch sehr lang streng den Ton angegeben, was ich auch richtig fand. Praktisch das Runterfahren und das Bremsen, das hat sehr gut funktioniert. Und jetzt im Rahmen der Exit-Strategien merkt man natürlich ein unglaubliches Stimmengewirr, ein Geschrei von allen Ecken und Enden, ein Verdrängungswettbewerb wie in alten Zeiten. Wer ist der Erste, der dran darf? Hat auch viel mit wirtschaftlichen Problemen zu tun. Und man merkt auch ein Eitelkeitsgewitter, wenn man so will. Also jeder will auch gut wegkommen mit seinem Land, in seinem Land, für seine Wähler und Wählerinnen. Und das ist sehr anstrengend, glaube ich, das einzubringen.
Zu hegen.
Ja.
Hören wir mal jemanden, der eventuell etwas eitel sein könnte. Der Ministerpräsident von Bayern, Markus Söder.
Es gibt Bundesländer, die gehen einen sehr schnellen Weg, keine Kritik. Aber wir wollen einen vorsichtigen Weg gehen. Und für alle, die diesen vorsichtigen Weg mitgehen wollen, könnte das vielleicht auch eine Blaupause sein.
Also unser Weg in Bayern könnte eine Blaupause für die anderen sein. Eine gewisse Eitelkeit könnte man da eventuell spüren.
Ja, kann man sagen. Söder hat ja sehr erfolgreich agiert. Sein klarer Kurs wird gefeiert und plötzlich ist er zur Lichtgestalt geworden. Man muss natürlich sagen, sein vorsichtiger Weg hat gute Gründe, weil Bayern ein ziemlich dicht infektionsbeladenes Land ist. Ne? Da gibt es andere Länder, die viel weniger Infektionen haben, die auch Flächenländer sind, also Mecklenburg-Vorpommern und so weiter. Insofern bräuchte es diesen Hinweis nicht. Man kann ja auch ohne so einen Hinweis exemplarisch handeln und dann kriegen es die anderen schon mit. Also irgendwie stört mich dieses sich selber nach vorne schieben, aber irgendwie Andererseits gehört es wahrscheinlich auch zur Politik dazu.
Also eben dieser Hinweis, dass das eine Blaupause sein könnte. Hätte er einfach weglassen können. Er hat ja danach auch noch gesagt, es sei aber auch mit der Kanzlerin abgestimmt gewesen, was er jetzt tut, diesen vorsichtigen Weg, um eben den Kritikern zuvorzukommen, die nachher sagen, naja, Vorpreschen war nicht ausgemacht. Gut, in gewisser Weise bleibt es ein Vorpreschen und das gilt zum Beispiel auch für Stefan Weil in Niedersachsen, der ja gesagt hat, die Restaurants dürfen wieder aufmachen, ohne den heutigen Tag abzuwarten. Die Frage stellt sich am Ende des Tages vielleicht, bräuchte es diesen Abstimmungsgipfel jetzt wirklich fast gar nicht mehr und den Bund überhaupt nicht mehr? Das haben wir heute früh mit Thomas Kliche besprochen. Er ist Politikpsychologe an der Hochschule Magdeburg-Stendal und er hat gesagt, doch, wir brauchen den Bund in dieser Diskussion weiterhin.
Der Bund hat sich sehr in den Vordergrund gebracht, weil er halt die dicksten Kassen hat. Wenn die Länder das alles, was da an Ausfällen ersetzt werden soll, selber tragen müssten, das könnten sie nicht. Das heißt, von vornherein war der Bund als ganz mächtiger Spieler mit im Boot und hat ja auch mit diesem tiefen Griff in die Kasse der großen Bazooka deutlich gemacht, wir sind hier ganz wichtig. Und er hat die Ressource Vernunft eingebracht. Genau diesen Flickenteppich möglichst übersichtlich zu halten, ist ja dann eine Sache von Verhandlungen und Absprachen. Und die hat Merkel, das ist ja auch ihre große Stärke, bisher sehr klug und rational koordiniert und hat dabei sehr viel erreicht.
Also Merkel klug, sagt er, und gleichzeitig eben der Bund wichtig, weil er die dicksten Kassen hat. Ist das der Grund?
Das ist sicher ein Grund, aber ich glaube auch gruppendynamisch, wenn man so will, war das wichtig, dass also so, sagen wir mal, Vater und Mutter, also Olaf Scholz und Angela Merkel, da ziemlich ruhig, ziemlich straight, ziemlich cool auch durch die Krise hindurchgeführt haben. Auch sehr beruhigend. Das ganze Kabinett, muss man auch Figuren, die sonst vielleicht nicht so im Zentrum stehen, Herr Heil und so, sie haben eine gute Figur gemacht. Und naja, wie das halt so ist, wenn eine Zeit von diesen Autoritäten das so überstrahlt wird, dann kommt der Rest der Familie, nämlich die älteren und jüngeren Kinder, also wenn man im Bild bleiben will, und melden sich dann auch zu Wort. Und wahrscheinlich jemand wie Weil hat sich dann geärgert, dass er so diszipliniert war und dass die anderen sich profilieren. Und dann sagt sein Umfeld oder im Land, auch seine Partei sagt, du musst auch mal irgendwie vorkommen. Also holt er das jetzt nach. Das ist irgendwie alles nachvollziehbar, weil die diszipliniert sind, im Grunde bestraft werden dafür, weil sie kein Profil gewinnen. Mhm. Während Laschet ab der ersten Sekunde für einen irren praktisch Gegenkurs sorgt, gleich wieder alles schnell zurückfahren. Die Wirtschaft freut sich und die Anhänger derer, die Gefahren unterschätzen. Aber ich würde sagen, die Beschreibung ist richtig, so wie sie gerade gefallen ist, also aus meiner Sicht. Und das andere, das Gruppendynamische, ist aber auch sehr, sehr wichtig in der Politik. Deswegen hat es eine Logik, wie es jetzt läuft.
Aus dem Hauptstadtstudio zugeschaltet jetzt Katharina Hamberger. Wir wollen genauer wissen, was denn jetzt zwischen der Kanzlerin und dem Ministerpräsidenten in Sachen Lockerungen der Schaltkonferenz besprochen wird. Frau Hamberger, da fällt etwas auf. Das Wort Obergrenze ist zurück. Was bedeutet das denn in diesem Zusammenhang?
Ja, wer hätte sich jemals gedacht, dass die Überschrift Merkel will eine Obergrenze nochmal kommt? Das hätten wir ja anders in Erinnerung. Diesmal bezieht sich es eben aber ja nicht auf Flüchtlinge, sondern in dem Fall geht es um die Obergrenze von Neuinfektionen. Und in diesem Papier, das uns jetzt auch schon vorliegt, über das heute gesprochen wird in der Bund-Länder-Runde, da steht eben drin, dass man dass man im Moment wieder weitere Lockerungen möchte, aber dass es die Möglichkeit geben soll, regional wieder Beschränkungen einzuführen, wenn eine Grenze von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von 7 Tagen überschritten wird. Also das kann sich dann auf eine Einrichtung beziehen, aber eben auch auf eine ganze Region. Und dann soll in dieser Region wieder beschränkt werden, zum Beispiel Schulen zeitweise geschlossen werden oder Ähnliches, um den Infektionsherd erst gar nicht sich ausbreiten zu lassen.
Herr Kuhn, klingt das für Sie nach einer guten Idee?
Ich glaube, irgendeine Orientierung braucht man. Und die hat sich geändert. Zunächst war es ja so die Verdoppelungsanzahl, also in welchem Zeitraum verdoppeln sich die Infizierten. Dann war es so der Ansteckungsquotient.
Der R-Wert.
Genau, und jetzt offensichtlich diese 50. Ich nehme an und würde auch vertrauen, dass sowas in enger Abstimmung mit der Wissenschaft, Robert-Koch-Institut, gemacht wird. Und da man nicht einfach loslegen kann, ohne irgendwie Rahmenbedingungen zu haben, ist das möglicherweise jetzt wieder für eine bestimmte Zeit, man muss ja immer für bestimmte Zeiten denken, auch vernünftig immer so täglich zu sehen, wie entwickelt sich das und auch wissen, dass man, wenn da zu wild wieder zum Status ante zurückgekehrt wird, dass dann wieder mit Einschränkungen rechnen muss.
Sehen das die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten auch so, Frau Hamberger?
Ja, das wissen wir jetzt tatsächlich noch nicht, wie das dann in dieser Gruppe diskutiert werden wird, aber die Ministerpräsidenten und Ministerpräsidentinnen und Länderchefs drängen ja schon sehr darauf, dass man jetzt regionale Beschränkungen macht. Und eine Folge, wenn man eben regional beschränkt, ist dann auch, dass man, oder regionale Lockerungen, dass man dann eben Beschränkungen auch wieder regional einführen kann. Das gibt den Ländern dann auch entsprechend mehr Spielraum und man muss nicht alles wieder runterfahren. Also das dürfte sicher auch im Sinne der einzelnen Bundesländer sein. Und es ist eben auch eine Zahl, wie das Herr Kuhn gerade gesagt hat, wo man sich dran festhalten kann und auch, auch eine relativ einfach definierte Zahl, die nicht sehr komplex ist, wo man schnell handeln kann.
Mhm. Themen, die auf der Tagesordnung stehen, sind Schule, Kitas, Fußball, Bundesliga. Was meinen Sie, wo wird das Hauptaugenmerk drauf liegen?
Tatsächlich soll, so hat es zumindest Michael Kretschmer, der sächsische Ministerpräsident, gesagt, ein Thema natürlich sein Schulen, Fragen der Kitas. Da liegt sehr viel in Länderhand. Was interessant ist, was aus dem Papier herauszulesen ist, ist, dass man sich nicht mehr nur an den Berufen der Eltern orientiert, wenn es zum Beispiel um Kita-Öffnung geht, sondern dass man sich jetzt auch an den Bedarfen der Kinder stärker orientiert, was meines Erachtens sehr gut ist. Also da geht es darum, dass man Notbetreuung ausweiten kann, zum Beispiel für Kinder, die auf sehr eng im Raum leben oder die spezielle Förderbedarfe haben. Und das ist sicher ein Ansatz, der wichtig ist für viele Kinder. Aber es soll wohl auch um Gastro und Hotellerie gehen, die jetzt in diesem sechsseitigen Papier noch gar nicht detailliert genannt sind. Aber über die möchte man reden, vor allem über die Voraussetzungen, wie Gaststätten gestaltet sein müssen oder eben Hotels, damit man sie wieder öffnen kann.
Die sozialen Ungleichheiten, Herr Kuhn, werden jetzt ja auch stärker. Man spürt das schon. Also zum Beispiel die Alleinerziehenden drehen teilweise wirklich am Rad, Solo-Selbstständige wissen nicht, wie sie sich finanzieren sollen. Insofern, da muss jetzt wirklich was passieren.
Ja, also die erste Erfahrung mit der Corona-Krise war ja eine, dass sie alle betrifft, war eher eine sehr verbindende. Plötzlich waren die Zerrissenheiten weniger spürbar. Jetzt kommen die alle zurück auf einen anderen Weg, nämlich wer ist in Sicherheit, wer ist nicht in Sicherheit, wer hat wie viele Kinder, wer muss dieses Homeschooling betreuen und so weiter. Das Thema der Pflege, das Thema der Alten. Also das ist verständlich, aber irgendwie auch traurig. Und wir müssen aber eher daran arbeiten, finde ich, also wir als Gesellschaft oder als Einzelne in der Gesellschaft, dass dieser Riss der existenziellen Bedrohung und der sozialen Zerrissenheit, dass der nicht zu groß wird. Also da, wo man Einfluss darauf hat, muss man das machen. Insofern ist diese Verfeinerung, es kann ja nicht darum gehen zu sagen, ja, dann machen wir einfach alles wieder auf oder alle Schulen oder von heute auf morgen. Aber die Verfeinerung der Problembegutachtung, das finde ich, ist richtig. Und man hat schon den Eindruck, dass sehr genau darüber nachgedacht wird. Das ist nicht so ein durchs Gelände stolpern, wenn man bedenkt, wie wenig Zeit man hatte, um auf diese ganze Problematik zu reagieren, kann man eigentlich kaum einer Maßnahme im sozialen Bereich, die so überlegt wird, widersprechen. Man kann höchstens der Geschwindigkeit widersprechen oder so und sagen, es muss schneller gehen. Aber im Prinzip ist das, glaube ich, sehr, sehr wichtig, diese sozialen Bedürftigkeiten sehr im Blick zu haben.
Mhm. Ich meine, eines konnte
obwohl
man...
Obwohl ich, wenn ich hier nochmal kurz dazwischen... Obwohl ich finde, dass die Politik... also die Politik, jetzt anders, ich meine jetzt die Bundesregierung, auch die Länder, auch erst auf Druck, finde ich, von außen oder meines Erachtens von außen reagiert haben, was zum Beispiel Kitas oder Familien oder Alleinerziehende betrifft. Denn das war, wenn wir uns ein bisschen zurückerinnern, in den ersten Pressekonferenzen überhaupt kein Thema. Da hat man vor allem über die Wirtschaft gesprochen. Und dann gab es Aufschrei im Netz vor allem, wo es hieß, wir Eltern auch oder wir Alleinerziehende, wir sind hier alleine gelassen von der Politik. Man muss mehr für uns tun und es tut sich hier eine Spaltung auf. Die Kinder bleiben zurück in Teilen. Und erst durch diesen öffentlichen Druck hatte ich das Gefühl, ist das nochmal mehr in den Fokus gerückt und mehr adressiert worden. Also ja. Das ist nicht nur Politik getrieben.
Ja, andererseits hatten Sie ja wieder gute Gründe. Also man muss ja schon sagen, also wenn mein Kind dann in der Kita ist, wo die Abstandsgeschichten überhaupt nicht mehr einhaltbar sind, das sind natürlich Multiplikatoren, gewaltige Multiplikatoren. Also vielleicht hat die Politik dazu sehr auf die Berater gehört, aber natürlich sind Schulen und Kitas, wir erleben es jetzt ja auch bei den Schulen, diese Abstandsgeschichten, die werden dann in der Schule teilweise eingehalten, auf dem Schulweg geht das alles verloren. Und ich bin nicht so sicher, was jetzt entscheidend war. Natürlich, der Druck macht immer was und der Druck war sicher auch wichtig. Aber die Fragestellungen haben natürlich auch ihr Recht, weil das ist ja die Hauptfrage jetzt. Übrigens, die Kultur ist auch deswegen so zurückhaltend, weil sie das respektiert.
Mhm. Darüber sprechen wir in dieser Stunde auf jeden Fall noch eingehend. Eine ganz kurze letzte Frage noch, Frau Hamberger. Meinen Sie, dass die Bundeskanzlerin den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten ein bisschen die Leviten lesen wird und sagen wird, Leute, wir hatten vereinbart, gemeinsam voranzuschreiten, jetzt seid ihr vorgeprescht?
Das ist jetzt tatsächlich so eine Frage, wo man vielleicht auch gerne Mäuschen spielen würde. Das wird sicher nochmal ein Thema sein, dieses unterschiedliche Lockern in den verschiedenen Bundesländern, kurz nachdem man sich eigentlich geeinigt hatte und auch mal gesagt hat, man geht da gemeinsam rein und raus. Aber jetzt, glaube ich, geht es dann im Signal nach außen tatsächlich darum zu sagen, wir haben jetzt gemeinsame Maßstäbe gesetzt und jetzt geht es um Regionalisierung und eben Verfeinerung.
Wir wollen jetzt nach Frankreich gucken. Nächsten Dienstag hätte in Cannes das Festival begonnen, aber natürlich kann es nicht stattfinden. Frankreich ist ja noch einem viel strengeren Lockdown unterworfen als Deutschland. Das trifft dort vor allem auch die Kulturszene. Frankreich ist ja sehr stolz auf die Kultur, aber es ist unklar, wie die vielen Institutionen und auch die Kulturschaffenden bis zum Herbst überleben können, bis zur Rentrée. Ulrich Kuhn, mein Gast, Intendant des Deutschen Theaters in Berlin und auch Präsident des Deutschen Bühnenvereins. Wenn Sie rübergucken nach Frankreich, Herr Kuhn, was denken Sie, was für ein Gefühl haben Sie, wie wird die Kultur in Frankreich das überleben?
Na, Frankreich hat ein völlig anderes System als wir. Wir haben eine föderale, das heißt aber auch eine Kunst- und Kulturlandschaft, die sehr breit aufgestellt ist. Jede kleine Stadt hat ein Stadttheater, eine Landesbühne, Staatstheater, überall Privattheater. Also allein im Bühnenverein sind ja über 140 Theater organisiert. Das ist gewaltig. Die Zuständigkeit der Kommunen, der Länder, das ist also für eine Kulturlandschaft wunderbar. Frankreich ist zentralisiert. Da gibt es im Zentrum die Leuchttürme. Es gibt wahnsinnig viele freie Künstler. Es gibt ganz wenig gebundene Künstler an den verschiedenen Theatern, also wenig Ensembles. Das heißt, das alles bricht sofort auseinander. Und das, was bei uns eine bestimmte Szene betrifft, was schwierig genug und anstrengend genug ist, betrifft dort mehr oder weniger die gesamte Szene.
Und das weiß natürlich auch der Präsident Emmanuel Macron. Und der ist heute früh zusammengekommen mit den Experten und hat auch dann verkündet, was er tun möchte für die Kulturszene. Jürgen König ist unser Korrespondent in Paris, zurzeit allerdings in Berlin, uns aber jetzt zugeschaltet. Jürgen König, was hat Macron verkündet, kann man es schon sagen?
Nein, man kann es noch nicht sagen. Also der Kulturminister Franck Riester wird sich, soll sich äußern. Die Videokonferenz des Élysée-Palastes dauert noch an. An ihren Namen neben dem Präsidenten und dem Kulturminister auch der Wirtschafts- und Finanzminister Bruno Le Maire und die Arbeitsministerin Muriel Pénicaud-Teil ist also in großer Besetzung angetreten und eben Vertreter der einzelnen Kulturbereiche. Eine Pressekonferenz ist nicht vorgesehen, sondern nur eben eine Mitteilung des Kulturministers. Zu der ist es aber bisher noch nicht gekommen.
Jetzt wissen wir, dass die Konzert, die Kinosäle, die Theater, die Ballett- und Opernhäuser alle geschlossen sind, auch nach dem 11. Mai teilweise noch geschlossen bleiben sollen, wenn ja dann auch in Frankreich zumindest schrittweise die Ausgangsbeschränkungen fallen sollen. Wie dramatisch ist das für diese Institutionen, Herr König?
Also um es in der Opernsprache zu sagen, das ist hochdramatisch für alle Institutionen, vor allem für die, und das sind nicht wenige, die schon vor der Corona-Krise unter den Protesten gegen die Rentenreform so sehr gelitten haben. Laufend mussten ja über Wochen hin Vorstellungen von Schauspiel, Opern und Konzerthäusern abgesagt werden, was Milliardenverluste zur Folge hatte. Dann kam die Corona-Krise, alle Kultureinrichtungen mussten bis auf Weiteres schließen. Wie es weitergehen soll, das ist völlig offen. Und Herr Kuhn hat es eben schon angedeutet, für die Kultur. Kulturschaffenden ist das schlichtweg katastrophal. Es gibt eigentlich bei Lichte besehen in Frankreich nur ein einziges Ensemble-Theater, die Comédie Française in Paris. Alle anderen Bühnen arbeiten wesentlich mit Freiberuflern, das sind die sogenannten Intermittents du Spectacle. Das sind Schauspieler, Musiker, Sänger, Bühnenkostüm, Maskenbildner, Bühnentechniker. Die sind eigentlich gut abgesichert. Die Regelung geht so, ich mach's kurz, wer im Jahr auf 507 Arbeitsstunden kommt, das wären bei einer 35-Stunden-Woche etwa 3,5 Monate Arbeit pro Jahr, die oder der bekommt für den Rest dieses Jahres anteilig Arbeitslosenunterstützung vom Staat. Damit sie auf diese Stundenzahl kommen, sind die Sommerfestivals für die Künstler nicht nur wichtig, sondern ja, entscheidend. Alle haben darauf auch in diesem Jahr gesetzt. Alle Festivals wurden abgesagt. Und also weiß nun wirklich niemand mehr, wie es weitergehen soll. Eine der Forderungen auf dem Tisch ist das Recht der Kulturschaffenden auf Arbeitslosengeld für ein Jahr über den Zeitpunkt hinaus zu verlängern, bis zu dem sie nicht arbeiten können.
Das Interessante und irgendwie auch Groteske an der Situation ist das, dass Frankreich für seine Kulturschaffenden mit Hilfe dieses Arbeitslosengeldes praktisch genauso viel Geld in die Kultur reinpumpt, nämlich in die Arbeitslosigkeit seiner Künstler, yeah, wie Deutschland in die Arbeit seiner Künstler. Das heißt, in Deutschland, ja, die Theater kosten ungefähr 2 Milliarden und damit werden die Künstler, die Ensembles praktisch bezahlt. Also sie können das Jahr durch arbeiten. In Frankreich arbeiten die 4 Wochen, haben da ein Stück, da ein Stück, haben da einen Auftrag und so weiter. Dann werden sie wieder arbeitslos, dann kriegen sie Geld vom Staat. Ich finde, in dem Fall dieses System, was wir haben und was Arbeit ermöglicht, aber auch Arbeit fordert, aber auch Ensemblearbeit in den Städten, da verbinden sich ja die Ensembles mit ihren Städten, mit ihrem Publikum und so weiter, das finde ich auch übrigens jetzt natürlich in der Corona-Krise als stabilisierenden Faktor, als schützenden Faktor wahnsinnig wichtig. In Frankreich geht das von 100 auf 0.
Es gibt ja auch durchaus die Stimmen, die sagen, in Frankreich werden viele Millionen für die Rettung von Air France oder von Renault ausgegeben. Und ich glaube, einen Hilfsfonds für die Kultur gibt es im Umfang von 22 Millionen Euro. Ach, für Air France und Renault sind es natürlich Milliarden. Und da wird natürlich gesagt, ja, warum nur 22 Millionen für die Kunst, Jürgen König? Das ist ja tatsächlich schwer zu verstehen, weil Frankreich doch so eine Kulturnation, ja, ist.
Ja, man hat den Eindruck, die Kunst wurde vergessen, wobei das nicht ganz stimmt. Es gibt einen allgemeinen staatlichen Solidaritätsfonds für Kleinunternehmen, der insgesamt 7 Milliarden Euro bereitstellt. Davon wurde 1 Milliarde ausdrücklich für Kulturschaffende bestimmt. Damit werden natürlich grundsätzliche Probleme nicht gelöst. Und in der Tat ist auch in Frankreich, zumal bei den Künstlerinnen und Künstlern, der Eindruck entstanden, dass trotz aller Wirtschaftshilfen und Solidaritätsadressen und so weiter die Kulturbranche irgendwie, ja, wirklich vergessen wurde. Die Vergessenen der Pandemie, so nennen die Künstler sich selber, so haben sie sich in einem offenen Brief jetzt an den Präsidenten Macron genannt. Übrigens nicht zuletzt wegen dieses Briefes und durch den Druck, der dadurch entstand, kam es dann heute auch erst zu diesem Treffen im Élysée-Palast oder eine Videokonferenz des Élysée-Palastes. Also das ist schon irgendwie auch rätselhaft, dass die ganze Kulturbranche jetzt so auf sich aufmerksam machen muss, um auch in Frankreich überhaupt wahrgenommen zu werden von der Politik.
Wollen wir noch mal über die Kulturszene in Deutschland sprechen? Sie sind Intendant des Deutschen Theaters in Berlin und auch Präsident des Deutschen Bühnenvereins. Haben Sie im Deutschen Theater Ihre Mitarbeiter in Kurzarbeit schicken können?
Nein. Nicht, weil die Länder entschieden haben, was mir ein Rätsel ist, dass sie nicht mit den Gewerkschaften über Kurzarbeit verhandeln. Und wir sind eine landeseigene Einrichtung. Es gibt ja viele landeseigene Einrichtungen, die anders organisiert sind als praktisch als GmbH, die Opernstiftung beispielsweise, die kann selber verhandeln. Oder große Staatstheater wie Hannover, die verhandeln selber. Aber wir dürfen das gar nicht. Und insofern sind gerade unsere ganzen Techniker wieder zurück ins Haus gekommen. Da gibt es auch viel zu tun und zu arbeiten, auch ohne Vorstellungen. Aber wir haben diese Wahl nicht.
Also ein Problem letztendlich.
Es ist ein Problem, weil durch die Kurzarbeit viel Geld in die Häuser kommt, was die Etats entlastet und was überhaupt die Existenz garantiert. Und wir, aber auch andere Häuser hier in Berlin, müssen mit dem Kultursenator direkt dann darüber reden, wie es dann mit uns weitergeht.
Berlin wird ja hier und da gelobt. Zum Beispiel hatten wir gestern Katja Kipping zu Gast, die Bundesvorsitzende der Linken. Und die hat so mit anderen Bundesländern verglichen und hat gesagt, naja, in Berlin wird schon einiges für die Kultur getan. Und in der Tat hat der Berliner Senat gestern beschlossen, die Kultur mit einem 30-Millionen-Euro-Programm zu unterstützen für kleinere und mittlere Betriebe, die sonst kaum staatliche Förderung bekommen. Private Museen, Theater, Kinos und Clubs. Ich würde gerne mal die Kulturstaatsministerin Monika Grütters hören. Sie sagt, insgesamt hat der Bund ja auch Geld gegeben, nämlich 2 Hilfspakete für die Künstler geschnürt, die sie so beschreibt.
Mit dem ersten großen milliardenschweren Programm haben wir tatsächlich mit 10 Milliarden mal auf die persönliche Lebenssituation vieler Solo-Selbstständiger und Klein- und Kleinstunternehmer und eben denjenigen Künstlern abgestellt, die tatsächlich in eher bescheidenen Verhältnissen ja häufig leben. Das zweite ist, wir haben Soforthilfen bereitgestellt zum Bewältigen von Betriebskosten. Also zum Beispiel für Buchhändler, für jemanden, der ein Atelier hat, für Galeristen, für Musikclubs, für Kinobetreiber. Die bekommen, wenn sie bis zu 5 Mitarbeiter haben, 9.000 und wenn sie bis zu 10 Mitarbeiter haben, 15.000 Euro, um erstmal ihre Betriebskosten, in der Regel sind das Mieten, bewältigen zu können. Auch das ist flächendeckend sehr gut angekommen.
Also insgesamt sowohl Hilfen zum Beispiel vom Land Berlin, aber auch vom Bund insgesamt in Deutschland. Wie würden Sie die Situation einschätzen? Ist es eigentlich in Ordnung?
Sie ist sehr, sehr zerklüftet. Und obwohl das alles stimmt, was Frau Grütter sagt, auch was andere tun, sollte man das nicht unterschätzen. Ich glaube, es gibt nach wie vor gewaltige Probleme, beispielsweise wie die Politik in den Ländern auch auf ihre eigenen Häuser einwirkt oder ob sie hinter ihnen steht, wenn sie ihre Gäste bezahlen wollen. Da gibt es sehr, sehr unterschiedliche Situationen. Ich finde auch insgesamt, dass es sehr lang gedauert hat, bis die Stimme der Kultur und der Künste gar nicht jetzt im Sinne nur des Wirtschaftlichen, sondern umgekehrt als Stimme für ein Gemeinwesen und dass es fehlt, was die einzelnen Bürgerinnen uns permanent spiegeln, dass es fehlt, ist in der Politik sehr, sehr spät, hat es eine Stimme gewonnen. Natürlich, Frau Grütters macht das, die Kulturpolitiker machen das auch in den Ländern, das ist ja richtig. Aber in den Spitzen, das, was vorher gesagt wurde, warum hat die Wirtschaft so eine Stimme? Klar, man kann sich's alles auch wieder rückerklären. Trotzdem, das hat mich sehr erschreckt und sehr verstört. Und ich habe den Eindruck, jetzt ändert sich das wieder so etwas. Ich glaube auch, dass die Künste jetzt mit dran sind in dieser Welle, die jetzt als nächste Exitwelle kommt. Aber sowohl die finanzielle Situation, trotz all dieser guten Beispiele, was Sie für Berlin gesagt haben, stimmt natürlich. Berlin versteht sich selber als Kulturstadt und hat wahnsinnig viele Künstler und Künstlerinnen. Insofern ist es natürlich auch hilfreich, sowas aufzulegen. Die 30 Millionen gehen auch in die richtige Richtung. Also es werden viele Entscheidungen richtig getroffen. Viele werden aber auch zu verzögert und zu spät und gar nicht getroffen.
Ich meine, wir wissen, in der Autoindustrie wird über Kaufanreize diskutiert. Vielleicht sollte man mal Kaufanreize schaffen, zum Beispiel für Kunstkauf in Galerien.
Das wäre eine Möglichkeit, wobei ja auch meine Sorge dann immer ist, dass die ohnehin genug Geld haben, dann auch noch einen Anreiz kriegen, sich noch ein Kunstwerk zu kaufen. Eigentlich glaube ich, es ist hilfreicher, in die Strukturen zu investieren, also dass Bestand garantiert wird, also dass ein Kino, ein Programmkino weiter existieren kann, also dass die Basis praktisch sicher ist, weil das Bedürfnis ist, glaube ich, da. Die Menschen kaufen gerne Kunst, wenn sie genügend Geld haben. Sie gehen auch ins Kino und so weiter, so wie sie in die Kneipen gehen. Also die Menschen haben eine große Sehnsucht nach Nähe, Gemeinsamkeit und so weiter. Und wenn man das mit ein bisschen Abstand macht, dann kann man es ja trotzdem versuchen. Also das zu unterstützen durch Anreize ist eine Variante. Mein Gefühl ist, man muss mehr in die Garantie der Strukturen gehen, weil dann ist was da und dann kommen die Menschen da auch und holen sich die Kunst.
Wir wollen jetzt in die USA blicken gemeinsam. Wir wissen, die USA sind von der Corona-Pandemie sehr gebeutelt. Es ist das Land mit den meisten bestätigten Corona-Infektionen und Todesfällen weltweit. Knapp 1,2 Millionen Infektionen, mehr als 70.000 Tote und die Zahlen steigen weiter an. In dieser Situation hat Donald Trump, der Präsident, jetzt angekündigt, dass die Coronavirus-Taskforce des Weißen Hauses schon in den kommenden Wochen aufgelöst werden soll. Herr Kuhn, wenn man das hört, was denkt man?
Ja, man denkt, er zieht das durch, was er immer macht. Er hat die Krise kleingeredet, sie war nicht vorhanden. Dann hat er sie im Griff gehabt als nächstes. Dann hat er die Fachleute nolens volens dazugeholt, aber ihnen keinen Raum gegeben. Dann waren die Chinesen schuld. Also es ist halt diese Politik der populistischen Spaltung der Gesellschaft. Immer ist ein Schuldiger da, man selber ist nie schuld. Und jetzt geht es so weiter, man schubst die Fachleute raus. Und wahrscheinlich soll man jetzt nicht dauernd irgendwie so sagen, wie toll das hier ist oder darf das auch gar nicht so sagen. Aber wenn man da hinguckt oder Bolsonaro und so weiter. Also hier ist ja die Diskussion immer, ja, sind wir nicht zu ängstlich und wird nicht zu vieles abgewürgt. Und dann, wenn man in andere Länder guckt, also gerade Amerika, dann muss man sagen, da kann man es dann erleben, wie es ist, wenn man nicht ängstlich ist oder German Angst mal nicht regiert. Und wenn auf der anderen Seite so eine Figur wie Trump, nun gut, da sind wir uns wahrscheinlich alle einig, insofern rennt man offene Türen ein. Aber er schafft es doch jedes Mal, dass er einem nochmal überrascht mit einem neuen Schritt, wo man denkt, das kann doch nicht sein, dass man den Rat der Wissenschaft, der Leute, die da mehr Durchblick haben als der Politiker selber, dass man den ausschlägt.
Dass man den nicht mehr einholen will. Unser Korrespondent in Amerika, aber im Moment in Deutschland, ist Thilo Kössler. Herr Kössler, es gibt ja Warnungen, auch in den USA natürlich, an Donald Trump, diese Taskforce bitte nicht aufzulösen. Welche Folgen könnte das denn haben?
Ja, das Ganze steht eben im Zeichen einer, Herr Kuhn hat es ja gerade angesprochen, einer wirklich unglaublichen Politisierung. Es ist ja lange schon darüber spekuliert worden, ob er seine Top-Berater Anthony Fauci und Deborah Briggs entlassen würde. Der Konflikt lag ja aller Augen offen zutage. Er geht jetzt noch den radikaleren Weg. Er will die ganze Taskforce auflösen und abwickeln, obwohl diese Zahl der Infektionen weiter nach oben geht, obwohl die Zahl der Toten weiter steigt. Fauci und Briggs sollen übrigens weiter als Berater tätig sein, aber eben nicht mehr sichtbar. Sie werden kein Podium mehr haben, um den Präsidenten öffentlich zu korrigieren. Und damit ist die Befürchtung eben auch laut geworden, dass Donald Trump jede rationale und wissenschaftlich fundierte Strategie zur Eindämmung der Pandemie verworfen hat und einseitig auf die Öffnung des Landes setzt. Er hat gesagt, wir können das Land nicht 5 Jahre unter Verschluss halten, wir müssen es öffnen und zwar schnell.
Und welche Folgen wird das haben? Dann weitere Infektionen? Muss sich die USA auf noch mehr Tote einstellen?
Ja, ich glaube, so sieht es aus. Es hat am Montag die Washington State University eine Prognose veröffentlicht, die von einer Verdopplung der Todesrate bis Anfang August ausgeht, von 135.000. Und 2 Bundeseinrichtungen haben gestern ihre Prognosen durchgesteckt an die New York Times und an die Washington Post. Das war niemand Geringeres als das Gesundheitsministerium und das Amt für Katastrophenschutz. Die haben gesagt, wenn die Öffnung, die Donald Trump jetzt anstrebt, zu schnell kommt, dann wird es Ende Mai, Anfang Juni täglich 200.000 neue Infektionen geben und 3.000 Tote am Tag. Damit wäre das ganze Land dann so betroffen wie New York Anfang März, wo man die Situation jetzt nur deshalb einigermaßen unter Kontrolle bekommen hat, weil man eben zu diesen rigiden Maßnahmen gegriffen hat, die New York fest unter Kontrolle hatten, aber die Donald Trump jetzt einfach verwirft.
Und gibt es erste Reaktionen?
Ach, Frau Schäfer, man fragt sich ja, warum es in der US-amerikanischen Zivilgesellschaft nicht zu einem ganz lauten Aufschrei kommt und warum nicht die ganze Wissenschaftswelt Kopf steht und sich unter Berufung auf von mir aus Galileo Galilei gegen die Bevormundung durch die Mächtigen wehrt. Natürlich gibt es Epidemiologen und Virologen, die sagen, das geht ins Auge, das wird ganz furchtbare Folgen haben, ich habe es gerade geschildert. Natürlich gibt es so kluge Leute wie David Axelrod, der ehemalige Berater von 4 Präsidenten, der sagt, na gut, wenn du dem Virus nicht beikommst, dann schließt einfach die Taskforce. Und natürlich gibt es Stimmen wie Hillary Clinton, die sagt, der Plan von Donald Trump ist es ganz offensichtlich, keinen Plan zu haben. Aber es bleibt dabei. Die Reaktionen sind verhalten, noch zumindest, der Tag ist ja noch jung in den USA, aber vielleicht haben einige mal Gelegenheit zu gucken, was David Friedman heute in seinem Leitartikel schreibt in der New York Times. Es geht im Grunde um einen veritablen Kulturkampf, der hier stattfindet. Es geht nicht nur um Anthony Fauci, der abgedrängt werden soll. Es ist eine generelle Kampfansage an die Wissenschaft. Donald Trump widersetzt sich den Empfehlungen seiner Gesundheitsexperten, weil sie ihm politisch schaden. Es geht um eine Politisierung dieser furchtbaren Corona-Krise.
Thilo Kössler, vielen Dank für diese Einschätzung. Unser Korrespondent in den USA, im Moment aber in Deutschland. Ulrich Kuhn, ja, jetzt sind wir durch die Themen dieses Tages sozusagen gegangen. Es lässt einen alles überhaupt nicht kalt. Ne?
Ja, man muss vielleicht auch noch mal auf Amerika blickend sagen, dass infame ist, dass Trump zwei Ängste gegeneinander ausspielt, nämlich die soziale Angst, die Arbeitslosigkeit, das Thema Krankenversorgung und so weiter. Die Menschen sagen, ist doch mir egal, wenn ich krank werde, ich stehe sowieso mit dem Rücken zur Wand, und er spielt das gegeneinander aus. Und da kann man nur sagen, Demokratie muss andere Kräfte freisetzen als Angstwettbewerbe.
Das kann man so sagen. Ich danke Ihnen, dass Sie hier waren in dieser Stunde.
Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
Ich hoffe, dass Sie wiederkommen.
Gerne.